Der HRW-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge: Autonomes Fahren. So klappt es mit der Sicherheit. Hallo und herzlich willkommen beim HRW-Podcast der Wissenschaft. Mein Name ist Olaf Brinkmann. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wer von euch ist schon mal mit einem autonomen Auto gefahren? Wer weiß, wie es ist, wenn das Lenkrad sich wie von Geisterhand dreht? Andreas Brasch kennt das. Bei ihm dreht sich alles um Sicherheit und Zuverlässigkeit und das autonome Fahren ist dabei eines seiner Forschungsfelder. Er ist an der HRW Professor am Institut für Naturwissenschaften und lehrt in den Studiengängen Sicherheitstechnik sowie Fahrzeugelektronik und Elektromobilität. Und jetzt sage ich erstmal Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo Olaf, ich freue mich, dass das Thema dich so interessiert.
Sehr. Andreas, du weißt, erstmal steigen wir aber mit einem kleinen Spiel ein. Dann können dich unsere Hörerinnen und Hörer auch privat ein bisschen kennenlernen. Ich stelle dir einige Fragen und du wählst zwischen zwei Antworten, okay?
Okay.
Alles wissen oder alles haben?
Alles wissen.
Verschollen im Gebirge oder allein auf einer Insel?
Verschollen im Gebirge.
Aha. Fragen stellen oder Fragen beantworten?
Fragen beantworten.
Das finde ich gut. Dann machen wir das jetzt. Andreas, die HRW bietet die Sicherheitstechnik als eigenständigen Studiengang an. Womit beschäftigt ihr euch da?
Ja, wir beschäftigen uns ganz grundsätzlich mit der Fragestellung, was man eigentlich machen muss, wenn man ein System oder ein Produkt entwickelt, ein technisches System, damit das nachher beim Endkunden sicher und zuverlässig funktioniert. Und es ist vollkommen egal, ob das ein Auto ist, ein Medizinprodukt, eine Maschine. Das gilt eigentlich für jedes Produkt, was wir nutzen. Wir als Kunden erwarten, das muss funktionieren und das muss sicher sein.
Ist denn die Sicherheitstechnik eine alte Disziplin oder etwas, was es einfach immer dringlicher braucht, weil Autos, Züge, Flugzeuge, Maschinen oder auch Roboter immer komplexer bzw. auch vernetzter werden?
Also wir Menschen haben uns schon immer mit Sicherheit beschäftigt. Das sieht man auch durch die kriegerischen Auseinandersetzungen. Sowas hat Technologie auch immer vorangebracht. Die moderne Zuverlässigkeitstechnik hat zum Beispiel auch ihren Ursprung im Zweiten Weltkrieg. Da sind die Systeme immer komplexer geworden und man hat sich überlegt, wie schafft man es denn eigentlich, dass diese Systeme gut funktionieren? Und das ist so die Stunde der modernen Sicherheits- und Zuverlässigkeitstechnik.
Woher wisst ihr oder wann wisst ihr, dass es wirklich sicher ist, so ein System?
Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es so natürlich nie. Aber wir haben zwei Ansätze. Wir versuchen auf der einen Seite mit standardisierten Prozessen sicherzustellen, dass man zum Beispiel das, was man sich vorgenommen hat in einer Produktentstehung, auch tatsächlich macht. Dann kann man das Ganze theoretisch natürlich auch noch berechnen. Man kann Sachen simulieren, man kann die Zuverlässigkeit auch versuchen zu prognostizieren. Und dann kommt hinten raus noch eine sogenannte Erprobung, wo dann die Systeme auch auf den Prüfstand kommen. Im wahrsten Sinne des Wortes auf den Prüfstand, aber natürlich auch auf die Straße oder auf die Schiene oder in die Luft. Und bevor so ein System dann auf dem Markt bereitgestellt wird, hat man es auf der einen Seite theoretisch sicher gemacht und natürlich auch praktisch erprobt.
Also zum Beispiel der klassische Crashtest.
Genau, der klassische Crashtest, das wäre jetzt etwas, was mit der Struktur des Fahrzeugs zu tun hat. Wir beschäftigen uns ja mehr mit Elektronik und Software im Fahrzeug, also so klassisch mit Fahrerassistenzsystemen. Oder wenn wir jetzt dann irgendwann über das autonome Fahren sprechen, dann eben mit Systemen, die uns als Mensch, als Fahrer und Fahrerin immer mehr die Verantwortung abnehmen. Und diese Systeme, wenn ich mich in so ein Auto reinsetze, erwarte ich natürlich auch, dass das gut funktioniert und das Auto nicht auf einmal digital in die Leitplanke abbiegt, ja, und ich dann geschädigt werde. Und diese Systeme, die müssen natürlich auch erprobt werden.
Und sind das auch schon die heutigen Herausforderungen der Automobilindustrie? Und was ist vielleicht die Herausforderung in der Zukunft? Was kommt da noch?
Ja, die aktuelle Herausforderung ist sicherlich, diesen Schritt von der Fahrer oder die Fahrerin hat die Verantwortung für die Fahraufgabe hin zu eine Maschine übernimmt jetzt die Entscheidungen. Dass wir als Gesellschaft uns damit auseinandersetzen müssen, dass zukünftig eben auch eine Maschine dafür zuständig sein kann, dass ein Unfall passiert. Passiert heutzutage natürlich auch schon. Auch jetzt kann mal ein System versagen. Aber wir werden sukzessive natürlich mehr technische Verursacher zum Beispiel in Fahrsituationen haben. Aber, und das muss man sagen, gleichzeitig werden wir die Unfallzahlen drastisch reduzieren, weil wir natürlich auch den menschlichen Faktor herausnehmen. Ja, also ein Sekundenschlaf oder eine Unaufmerksamkeit, das hat ein technisches System nicht. Wir werden einen Sicherheitszugewinn haben und erkaufen uns das Ganze, dass wir eben durchaus den einen oder anderen technischen Fehler auch mal haben werden. Und damit das möglichst wenige sind, gibt es uns. Und wir kämpfen dagegen.
Jetzt stelle ich mir das Ganze ziemlich komplex vor. Wie wachsen denn die Studierenden da rein?
Ja, die fangen wie in jedem Studium natürlich, werden die langsam rangeführt. Ne? Und man muss ja auch erstmal die Grundlagen schaffen. Das heißt, die müssen sich auch mit Mathe beschäftigen, die müssen sich mit Elektrotechnik beschäftigen, die müssen wissen, wie Softwarequalität im Unternehmen sichergestellt wird. Und dann machen wir sukzessive, führen wir die an diese Thematik heran. Ja, wir sind sehr praxisorientiert. Alle meine Kollegen, so wie ich, haben eine Vergangenheit in der Industrie. Ich komme aus der Automobilindustrie. Andere Kollegen kommen aus dem Maschinenbau oder der Bahnindustrie. Und wir arbeiten sehr stark projektorientiert. Also in meinen Lehrveranstaltungen zum Beispiel arbeiten wir immer in anonymisierten Kleinprojekten, die aber in den letzten Jahren im industriellen Umfeld, in der Automobilindustrie auch so aufgetreten sind.
Sicherheit ist ja nicht nur Verkehrssicherheit. Was schaut ihr euch noch an?
Ja, eigentlich alle technischen Systeme, die das Potenzial haben, eine Gefahr für Leib und Leben zu sein. Also wir haben zum Beispiel einen Bereich, der sich mit der Maschinensicherheit beschäftigt. Das ist auch sehr naheliegend. Da sind wir in Deutschland ja auch sehr stark im Maschinenbau. Wir betrachten das Thema Sicherheit auf der Schiene. Ja, auch da, klar, wenn mehrere hundert Menschen in einem ICE sitzen und der elektronisch gesteuert wird, dann ist das ein entsprechendes Gefährdungspotenzial. Mhm. Und wir haben natürlich den Automobilbereich, wir haben die Prozessindustrie. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, sodass unsere Studierenden auch später nicht zu sehr in eine Richtung geschubst werden. Die können sich das eigentlich ganz gut aussuchen, wo sie dann nachher hingehen möchten.
Aha. Und wenn wir da schon dabei sind, wo genau gehen sie denn hin? Kannst du das sagen?
Also die meisten Absolventinnen und Absolventen, die gehen ganz klassisch in die Entwicklungsabteilungen von Unternehmen. Mhm. Ja, wenn ich ein technisches Produkt entwickle, dann brauche ich Leute, die das designen und die Software schreiben. Und dann, wenn es sicherheitsrelevant ist, habe ich eben auch Ingenieurinnen und Ingenieure für funktionale Sicherheit. Da gehen, würde ich mal sagen, 60 bis 70% unserer Studierenden hin. Mhm. Dann haben wir einen nicht unerheblichen Anteil, die gehen zu zum Beispiel technischen Überwachungsvereinen, TÜV, DEKRA, wie auch immer, die dann solche Entwicklungen assessieren. Also die dann nochmal nachträglich nochmal drauf gucken und sagen, okay, das ist tatsächlich sicher. Mhm. Es gibt aber auch normale Unternehmensberatungen, ne, die für Firmen so etwas machen, wo dann auch Studierende hingehen. Man kann aber auch ein bisschen exotischer zum Beispiel in die Versicherungsbranche gehen. Einer meiner Bereiche ist zum Beispiel auch das Thema Haftungs- und Gewährleistungsmanagement. Das heißt, die Fragestellung, wenn dann doch was passiert ist, woran lag es denn dann eigentlich und wer ist da eventuell haftbar zu machen? Und Versicherungskonzerne brauchen auch Expertinnen und Experten, um dann solche Fälle auch aufzulösen. Ja, und auch da gibt es also durchaus Studierende, die dann später zum Beispiel in so technische Gutachtertätigkeit hineingehen.
So, und jetzt hast du schon ein Thema angesprochen, das, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Man hat, je nachdem, wo man ist, in welchem Bereich, ja auch eine enorme Verantwortung. Wie ist es denn da mit der Haftung, wenn dann doch mal was passiert?
Naja, also die persönliche Haftung eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin, die ist ja zum Glück gesetzlich bei uns in Deutschland ganz gut abgefedert. Mhm. Ja, also solange ich jetzt nicht vorsätzlich oder wirklich grob fahrlässig in so einem Bereich unterwegs bin, trifft mich in der Regel jetzt nicht die scharfe Schneide der Juristerei. Aber ich muss mir natürlich immer dessen bewusst sein. Ja, und deswegen ist es eben auch wichtig, in diesen Bereichen sehr genau zu arbeiten. Mhm. Haften tun dann in der Regel die Unternehmen, die diese Produkte am Markt bereitstellen und die versichern sich dann natürlich auch wieder, weil das ja zum Teil immense Kosten sind, wenn man so an diese Automobilrückrufe denkt. Aber na, deswegen auch ein interessantes Feld, um da zum Beispiel zu arbeiten.
Wenn ich jetzt Blut geleckt habe und sage, das klingt super spannend und jetzt will ich Sicherheitstechnik an der HRW studieren, was sollte ich neben dem Formalen wie dem Abi-Zeugnis mitbringen? Welche Stärken sollte ich vielleicht auch haben?
Ja, wir Sicherheitstechniker, wir müssen manchmal auch ein bisschen resolut sein, weil wir häufig in solchen Entwicklungsprojekten schon diejenigen sind, die auch mal mahnend vielleicht den Finger heben. Man muss sehr genau sein in der Sicherheitstechnik. Das ist jetzt keine so eine Larifari-Geschichte. Klar, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, ist auch gefordert, dass man sehr genau arbeitet. Mhm. Und man muss natürlich sehr offen sein für neue Dinge. Wir arbeiten ja immer in Entwicklungs- und Forschungsprojekten. Das heißt, wir arbeiten eigentlich an der Zukunft, je nachdem, in welchem Bereich wir sind. Das heißt, Elektronik, Software, künstliche Intelligenz, neue Antriebsarten, Elektromobilität und so weiter. Da sollte ich möglichst keine Berührungsängste haben, sondern eigentlich ja mit so einer Begeisterung drangehen und zu sagen, Mensch, toll, dass es da jetzt wieder was Neues gibt. Und wenn man das so ein bisschen mitbringt, ich glaube, dann ist man bei uns sehr gut aufgehoben.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Andreas, vielen, vielen Dank erstmal für den Einblick in deine Arbeit. Jetzt lass uns mal noch auf den Claim der HRW schauen. Du weißt ja, der heißt Never Stop Growing und dafür haben wir hier im Podcast das Format Never Stop Growing und du. Und dafür stelle ich dir jetzt drei Fragen und du antwortest bitte ganz kurz und spontan, was dir einfällt. Ja? Mhm. Die HRW ist ein Ort, an dem Wachstum immer möglich sein soll. Und wie trägst du dazu bei?
Ja, ich in meiner Person bin in der Sicherheitstechnik zum Beispiel für das Marketing zuständig. Und ich freue mich dann, wenn wir immer mehr und mehr Studierende in unseren Studiengang bekommen.
Was gibt es dir, wenn du selbst wachsen kannst?
Eine enorme Zufriedenheit. Mhm.
Und wie können Studierende an der HRW wachsen?
Indem wir ihnen sehr viel Eigenverantwortung geben, aber sie an den richtigen Stellen dann unterstützen und sie auch bestärken in den Tätigkeiten, die sie bei uns machen.
Andreas, wir sind schon am Ende des Podcasts. Vielen, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Andreas. Dankeschön.
Ja, danke dir auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja, unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen. Ihr unterstützt uns sehr, wenn ihr die Folgen kräftig teilt oder uns eine Bewertung oder eine Rezension schenkt. Dann wissen wir, dass der Podcast für euch wertvoll ist und ihr ihn gerne einschaltet. Und hört gerne auch in frühere Folgen rein. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Olaf Brinkmann.